Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Hallo und herzlich willkommen. Schöne 76. Blau-Schwarz-Berlin-Podcast-Folge aus der Stabi, lieber
Hallo,
Ludwig.
Hallo, guten Abend.
Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns sehr, zurück im Alltag zu sein, haben wir letztes Mal schon erzählt. Wie ist dein Wochenende gewesen? Jetzt ist ja gerade erst Dienstag.
Jetzt
Kann man
ist erst Dienstag.
Vielleicht gerade mal so erzählen. Uns kommt mir vor, als hätte ich schon die ganze Woche geschafft und morgen wäre Freitag, aber es ist gerade erst Dienstag.
Ja. Und es wird ja sogar eine lange Woche, weil ich morgen nach Dresden fahre zum Literatur-Jetzt-Festival bis Sonntag. Da freue ich mich sehr drauf.
Was wird da am, kann man das sagen, was da am allertollsten sein wird? Oder ist das ungerecht gegenüber den anderen Sachen, die da stattfinden?
Also, morgen Jenny Erbenbeck, die Eröffnung, da freue ich mich schon sehr drauf. Dann darf es am Samstag Raphael Rett und Lena Albrecht moderieren. Und mich mit denen über ihre Romane und über deutschen Kolonialismus unterhalten. Und dann kommt abends noch Storytelling Engines, die machen so eine Art Theater-Performance zu Liv Strömquist. Ich fühl's nicht. Da freue ich mich auch sehr drauf.
Dresden grüßt schon, heißt es hier in den Kommentaren. Ja. Wir freuen uns also auf jeden Fall sehr, dass, wenn ihr in Dresden seid, ihr vielleicht in den nächsten Tagen den Ludwig auf der Straße sehen werdet oder auf der Bühne oder davor, daneben, dahinter, drumherum. Folge 76.
Ich wollte dir gratulieren. Mit deiner Trefferquote für die Shortlist. 33% der Shortlist hast du hier nämlich schon im Podcast besprochen.
Ich bin ja so schlecht in Mathe.
Aufgeschrieben in Folge 72, steht hier auf meiner Hand, ich schreibe mir immer wichtige Sachen auf. In Folge 72 hast du Christine Wunicke-Wachs besprochen.
Und ich habe Dorothee Elmiger
und
besprochen.
Und in Folge 75 hast du Dorothee Elmiger, die Holländerin, besprochen. Und ich habe Johanna Kietzer, die ist, glaube ich, auch auf der Shortlist.
Die ist auch auf der Shortlist.
Also zusammen haben wir 50% der Shortlist vorausgesagt.
Meine Güte, man sollte uns für Lottozahlen buchen.
Genau, also.
Und darauf Prost.
Ich gebe auch einen Tipp ab, ich weiß, du magst es nicht, aber
ich
mag's.
Ich mag das nicht, aber sag's gerne, die
ich
Leute
tippe,
freuen sich.
Ich tippe, dass Christine Wunicke gewinnt. Weil das passt irgendwie zu der Jury. Und ich glaube nicht, dass es Melle oder Lüscher oder so wird. Ich glaube, es wird Monika.
Ich glaube, du hast keine Ahnung.
Danke, Maria.
Also nicht, dass ich ihr nicht
Nur
sehr gönnen
gut, dass wir
würde.
Einen Literaturpodcast zusammen machen.
Nein,
jetzt
aber
meine Ahnung abspricht.
Ich glaube, dass man wirklich nicht sagen kann, wer gewinnt.
Mein anstrengendes Leben.
Nein, aber das ist ja auch nichts, was man logisch, also wenn man Jury, guck mal, ich teile erst mit dir.
Hat es der Bann hat.
Wenn man Juryentscheidungen vorhersagen könnte, also das weißt du ja genauso gut wie ich, dann
schreibt doch mal in die Kommis, was ihr so denkt, wer gewinnt. Und dann werden wir ja mal sehen, wie viel Christine Wunnig ist.
Gönnen würde ich es ihr.
Ja.
Gönnen würde ich es ihr, Prost. Auf die Preise, die vergeben werden oder die vergeben werden sollten und auf gute Lyrik, mit der wir heute in die 76. Folge starten. Du bist dran.
Mensch, was für eine Überleitung.
Wir trinken heute mal Limo, nur so zur Erklärung.
Maracuja.
Köstlich, wie in besten Ozelot-Zeiten.
Maracuja. Ich habe einen alten Hasen dabei.
Nee, das geht
in
nicht.
Doppelter Hinsicht. Ein Verlag, den wir hier schon 1 Million Mal besprochen haben. Und auch ein Autor, den wir schon mehrmals hier, glaube ich, vorgelesen haben. Jetzt nämlich neue Gedichte von Alexander Kreff erschienen im Verlagshaus Berlin. Das ist, glaube ich, sein 5. Gedichtband schon, den er im Verlagshaus Berlin veröffentlicht hat. Und der neue hat den spektakulären Titel »Deine Revolution für Ungenauigkeit hat Zukunftswert«.
Der letzte, muss ich erst mal kurz drüber nachdenken.
Ja, der letzte hieß »Die Reduktion der Pfirsichsoßen im köstlichen Ereignishorizont«.
Ja, den habe ich schon 2 Jahre genau, geübt, jetzt kann er einen neuen machen.
Und jetzt
machen.
»Deine Revolution für Ungenauigkeit hat Zukunftswert«.
Mhm.
Und unter diesem Titel hier, wenn ihr das hier so seht, oder auf dem Cover auch, unter der Schrift sind so Tentakeln. Wie von einer Krake. Und das gibt schon einen guten Hinweis, wo die Reise bei seiner Lyrik hingeht, nämlich ins Tentakelige.
Deswegen heißt er auch auf Instagram Tentakel Sirius, ja, oder?
Genau, und um das Mensch-Tier-Verhältnis und darum, wie nah wir uns Tieren sind. Ich würde sagen, also er zitiert sie auch an einer Stelle, der ist so sehr von Donna Haraway beeinflusst, die auch sagt, dass wir eigentlich diesen ganzen Lebewesen viel, viel stärker uns verbindend fühlen sollten, als wir das im Alltag und in unserem Anthropozän eigentlich tun. weil wir auch mit den Tieren in Liebesbeziehungen eingehen können, die viel intensiver sind. Und ich habe jetzt mal zwei Stücke rausgesucht, die das vielleicht ganz gut erzählen.
Mhm. Während du noch suchst, kann ich mal kurz weitergeben, ja, dass ganz viele Leute auf E von Jorona Kietzei tippen.
Ah, das finde ich auch
aber
sehr
stark. Aber auch auf Melle und Elmiger und würden sich aber auch über E freuen. Also,
okay.
Jetzt mal erstmal Alexander Krepp.
Neulich am Saumriff. Deine signifikante Andersartigkeit macht mich tierisch an. Und deine Wirbel aktivieren mich. Deine Care-Arbeit ist wie dein Blick so süß. Lässt uns Symbionten sein. Ich, krustiger Krebs. Du, fiebriger Fisch. Lass uns ein Loch ausheben, eine Wohngemeinschaft gründen. Lass uns arbeitsteilig sein. Du machst die Wäsche, ich das Geschirr und mit dem Badezimmer wechseln wir uns ab. Also eine Symbiose mit den Andersartigen. Und dann habe ich noch eins weil rausgesucht, was hier sehr die um die Ecke spielt. Das heißt nämlich, Berlin ist am Ende. Und da ging es darum, hier gab es das Radisson Blue Hotel.
War das nicht hier, oder, du meinst dieses ja, Schwimmbecken?
Genau. Und da, ja, und da stand das größte freistehende Aquarium der Welt, so ein Aquadom nannten die das. Und das ist halt vor ein paar Jahren geplatzt. Und darüber geht dieses Gedicht.
Sind viele Fische gestorben.
Ja, das war ganz, ganz schlimm. Das Gedicht heißt, Berlin ist am Ende. Die Mitte platzt aus allen Nähten, ein Dom explodiert. Unter den Linden das Material müde, angesichts der Touristen in den Gassen. Aquamassen spülen unsere Komplizen in die unsichtbaren Ritzen der Stadt. Einige erfrieren, viele ersticken auf Berliner Straßen, wo sie von den kommenden Revolutionen träumen. Imagine their names. Clownfisch, Rochen, Seepferdchen, Oktopus, Paletten-Doktorfisch, Qualle, tropisches Korallenriff. Unter den Linden ist das passiert sogar.
Das war
sogar.
Hier ja. Auf dem Weg, genau.
Genau, Richtung Alex.
Neben uns quasi.
Ja. Das waren zwei tierisch gute Gedichte von Alexander Krepp.
Haben doch gesagt, heute keine Worte.
Entschuldigung, das kriegst du glaube ich, nicht so aus mir raus.
Nee,
deine Revolution für Ungenauigkeit hat Zukunftswert. Also wer sich für die Tier-Mensch-Beziehung interessiert und darum, dass wir vielleicht als Menschen gar nicht im Mittelpunkt der Schöpfung stehen, der sollte doch bitte diese Gedichte lesen und wird dabei reich belohnt. Oder die.
Ja,
der oder
genau.
Die. Verlagshaus Berlin, eh immer gut. Ganz frisch erschienen jetzt. So. Ich habe die so zerflattert schon irgendwie, die Ausgabe.
Es ist ja schön, wenn man sie
so
geliebt hat beim Lesen.
Ja.
Bei mir sind die Bücher oft sehr, sehr ordentlich, weil ich sie ganz häufig, wie zum Beispiel auch dieses digital gelesen habe. Und dann sehen sie immer in der Papierform sehr ungelesen aus. Aber faktisch fange ich, glaube ich, mal an zu sagen, bevor ich über Anna Maschek rede. Wenn man den Gogolz Verlag wahnsinnig liebt und denkt, alles, was da so erscheint, ist so archaisch und großartig und man liebt zum Beispiel die poetische Prosa von Maggie Nelson oder so ganz großartige Sprache und sucht das in Kombination aber von einer jungen deutschsprachigen Autorin, dann ist man bei Anna Maschek richtig aufgehoben. Wenn man Familiengeschichten mag, die über 4 Generationen gehen, aber vielleicht unter 250 Seiten haben, ist man bei Anna Maschek richtig aufgehoben. Ich bin ganz, ganz begeistert von, wenn du es heimlich tun willst, musst du die Schafe töten. Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten. Ich sag's aus Versehen leider immer falsch. Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten. Ich habe es des Titels wegen, ist es mir ins Auge gesprungen. Ich wollte diesen Debütroman unbedingt lesen, weil mich das sofort angesprochen hat. Und dieses Buch hat mich also dann auch noch so unfassbar überrascht. Von Seite 1 war ich total reingezogen. Es ist eine Geschichte, die, habe ich ja schon gesagt, eigentlich 4 Generationen erzählt. Es beginnt mit Henrike, die ist 1900 geboren. Das ist die Urgroßmutter auf einem Hof in Norddeutschland, irgendwo an der Nordseeküste vielleicht, aber irgendwie so in Norddeutschland. Und es geht darum, dass der Titel erklärt sich gleich auf der ersten Seite, sie ein Schaf schlachtet und die Sache bei Schafen ist, wenn man die schlachtet, dann quieken die nicht, die sind leise, die sind lautlos. Und deswegen kann man Schafe eben heimlich schlachten, während andere Tiere ein wahnsinniges Geschrei machen, verständlicherweise. Und in der Zeit des Ersten Weltkrieges, als es verboten und auch im Zweiten Weltkrieg, als es verboten ist, sozusagen heimlich zu schlachten, weil man alles abgeben muss, weil zum Beispiel Schweinefüße gezählt werden und wenn dann einer auftaucht, ein Fünfter sozusagen, und man weiß, es ist heimlich noch mehr geschlachtet worden, als erlaubt wurde, dann kriegte man richtig Ärger dafür. Und deswegen kann man eben Schafe heimlich schlachten. Und damit beginnt die Urgroßmutter Henrike, die das schon als Mädchen auf diesem Hof gelernt hat, als sie die Familie übernehmen musste, nachdem ihre Mutter sehr, sehr früh gestorben ist. Also das ist so eine ganz, ganz archaische Erzählung von eigentlich einem Überleben in einer völlig unwirtlichen Zeit. Und dann zieht sich das in die folgenden Generationen über Hilde, die es rausschafft, aus diesem Bauernelend mit einem Soldaten. Gen Süden zieht sozusagen Miriam und Alma. Alma ist die Erzählerin im Heute, und was Alma so großartig also macht,
die
ist
Enkelin,
die Urenkelin von Henrike. Die macht nämlich eigentlich den Kreis wieder zu. Die legt sozusagen ihre Familie wie die Innereien des Schafes auf den ersten Seiten, legt sie auf den Tisch.
Das ist eine harte Metapher.
Es sind harte Metaphern, aber es ist auch eine ganz, ganz großartige Sprache. Die ist nicht unnütz hart, aber die ist an den richtigen Stellen einfach ganz, ganz genau. Und legt also diese Familie sozusagen auf den Tisch und beschaut die Innereien, wie wenn man eben in die Innereien schaut, wie gut ging es dem Schaf, wie gesund war das und so weiter. So schaut sie ihre Familiengeschichte an und breitet die aus.
Ist das nicht auch wie so eine Art, gibt es denn jetzt auch WahrsagerInnen, die in Tierinnereien,
man kann da lesen auch,
genau. Also in die Zukunft schauen?
Ja,
dann? Also ist es so
züchtig, oder Dinge erkennen oder sowas. Und das Tolle ist, was diese Alma eben macht, ist eigentlich stellt die sich die Frage, die sie aber gar nicht, also sie hat so ein bisschen wie so Erinnerungen an Dinge, die sie nicht richtig versteht, weil sie weiß, sie kann eigentlich keine Erinnerungen an die Zeit haben, aber es sind so wiederkehrende Dinge, die ihr bekannt vorkommen. Und deswegen erzählt sie die Familiengeschichte eben beginnend mit der Urgroßmutter und schaut eigentlich auf, aber ganz neutral schaut sie darauf, wie, und das betrifft uns einfach alle, wie kann es passieren, dass wir ständig denken, wir machen es besser als unsere Elterngeneration, wir machen diesen oder jenen Fehler nicht, und wir geraten dann aber immer wieder, auch wenn wir andere Wege gehen. Also ist es ja häufig so, dass wir in ähnliche Dinge geraten. Ja, wir entscheiden ganz anders, machen es ganz anders und landen beim gleichen Gefühl. Und diese Schleifen werden sozusagen in diesem Text ausgelotet anhand von ganz, ganz handfesten Beispielen, die es eben in dieser Familie gab. Und was ich so ganz großartig finde, ist, Anna Maschig schreibt manchmal ein Kapitel, das geht nur so anderthalb Seiten. Manchmal ist ein Kapitel nur eine Auflistung von Dingen im Haushalt ihrer Großmutter, die eine Hühnerform hatten, zum Beispiel. Und es hat eine ganz
so ein
große,
oder
ja genau,
oder
ja so. Oder ein Kissen oder eine Teekanne oder so. Und es hat so eine ganz große Luftigkeit, und trotzdem hat dieser Text so eine ganz, ganz extreme Dichte. Da wird ganz, ganz viel miterzählt.
Dichte Luft.
Ja, sie dicht, ja, das stimmt leider. Aber es ist keine stickige, keine schlechte Luft, sondern es ist, ich habe die ganze Zeit immer noch mal geguckt, ob die wirklich noch nie vorher geschrieben hat. Also sie hat an der Sprachkunst in Wien studiert. Aber ich dachte, wie kann man denn so ein, also es geht gar nicht um Wortschatz, um Vokabular, um die große Kunst, solche Sätze zu bauen, sondern wie kann man solche tollen Bilder malen, ohne dass man irgendwie mit großem Ding in den Farbtopf greift der Sprache, sondern wirklich ganz, ganz präzise und auch so ganz viel Mut hat, Leerstellen und Lücken zu lassen. Und ich finde, wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten, ist so eines dieser Bücher, von dem ich dachte, da müssen wir dieses Jahr, und ich habe ein paar gelesen, die wirklich so gut sind, dass ich dachte, wir müssen doch dieses Jahr eigentlich alle über diese Bücher reden. Und das hier ist jetzt eins, interessanterweise ganz kleiner Nebeneffekt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Podcast sehen könnt. Das ist zum Beispiel auch wieder eine Doppelseite, und da ist ein Kapitel jeweils so eine halbe Seite. Also es ist wirklich ganz reduziert, es ist nicht auf Textmasse ausgelegt, und dann ist die Schrift auch noch sehr groß. Ich werde immer mal wieder irgendwie auf Instagram gefragt, was irgendwie eine große Schrift hat, und hier habe ich irgendwie das gelesen und habe gedacht, das hat so eine hervorragend augenfreundliche, nette Schrift.
Oh, hier ist mein Lieblingslied.
Ja, aber lies mal, sing mal.
Da du mein Liebster bist, da du wohl weißt. Jetzt geht's, also hier steht das einfach nochmal. Aber es heißt ja, komm wieder nach, zeig, wo du heißt. Komm wieder nach, komm wieder nach. Aber hier steht immer nur die erste Zeile.
Kannst du es weiter singen?
Da, nee, nee. Kannst du?
Aber ich mach das
nicht. So, doch, komm.
Nein, jetzt nicht. Nein, jetzt nicht.
Das Lieb ist das Lied. Das ist nämlich, das wird in einem meiner, in meiner Lieblingsfilme wird es nämlich gesungen, in Scherbentanz.
Ja, das heißt, klopf an die Kammertür, fass an die Kling, Vater meint, Mutter meint, das tut der Wind, aber ich mache es jetzt nicht auf Plattdeutsch. Aber du kannst in die Sonne schauen, gucken, da wird viel Plattdeutsch gesprochen. Aber wir lenken jetzt gerade von Anna Maschek ab und das wollen wir gar nicht. Also das ist zum Beispiel ein Kapitel, in dem eben nur dieses Datum in Levsten büßt, immer wieder, wie wenn man es an die Tafel zur Strafe schreibt. Und die Geschichte wird erzählt und es wird vorher auch erklärt, weil die Mutter nämlich ihrem Lieblingssohn am Bett abends immer ein Lied vorsingt, während sie ihrem älteren Sohn eben keine Lieder singt. Also und solche Dinge wiederholen sich und solche Dinge, denen geht Anna Maschek eben auf den Grund, und zwar durch das komplette verrückte, anstrengende, wilde letzte Jahrhundert. Und ich finde das eine große Entdeckung. Wenn du es heimlich machen willst, musst du die Schafe töten von Anna Maschek. Jetzt am 10. September erschienen. Also heißt, die Welt hat noch genug Zeit, viel darüber zu reden.
Heißt es sozusagen, dass alles so zyklisch ist und alles so wiederkommt? Ich finde, man wiederholt ja zum Beispiel oft die Fehler seiner Eltern oder das, was man den Eltern oft gar nicht so mag, aber dann entdeckt man das auch bei sich selbst, so dieses.
Ja, das habe ich ja erzählt. Und auch wenn Erbe, man das bewusst verhindern will, landet man doch wieder bei diesem Gefühl. Also man kann oft irgendwie nicht aus diesen Schleifen raus, weil man sie sich nicht traut anzugucken, vielleicht auch, weißt du?
Ich finde, das ist ein ziemlich beunruhigende Erkenntnis, ehrlich gesagt. Eigentlich will man ja auspressen aus den Zyklen der Vergangenheit und irgendwie Sachen besser und richtiger machen, als das unsere Vorgängergeneration gemacht haben.
Und ich glaube, das ist auch das, was die Alma will. Und deswegen guckt die halt genau hin. Und ich glaube, eine dieser großen Probleme in diesen transgenerationalen Verkettungen sozusagen ist ja auch diese Sprachlosigkeit und dieser Text, dieser Roman, der überhaupt keine Frage ein Roman ist, auch wenn er sehr fragmentarisch teilweise erzählt wird. Also es sind große chronologische Sprünge und es gibt große Lücken, habe ich ja schon gesagt. Was ich aber auch toll finde, dass es so eine Debütantin, ich sage es jetzt mal so, sich traut, den Leserinnen zu überlassen, weil die Tendenz ja sonst oft ist, so total auszuerzählen. Aber dass das eben diese große Sprachlosigkeit ist, die da eben oft so war, dieses keine Worte zu haben oder sich auch nicht trauen, was auszusprechen. Und ich glaube, das ist halt so ein richtig, also es gibt ganz viele Familienromane, die über Generationen erzählen und auch Themen, wo ich denke, das habe ich ähnlich verhandelt, schon mal gelesen, aber eben nicht auf diese sprachliche Weise, wie Anna Maschek das tut und auch nicht mit dieser, es ist eindeutig schon in dieser Schlachtszene, mit der der Roman ja sozusagen beginnt, ist schon klar, es ist eine große Düsternis in dieser Familiengeschichte, aber es ist trotzdem eine ganz große Leichtigkeit in diesem Erzählen. Und vielleicht machen das dann auch die Zitronen aus, die auch auf dem Cover abgebildet sind und die man mit den Schafen ja erstmal gar nicht in Einklang bringen kann und die sich im Text aber eben auch erklären und dieses, was sich so aufscheibt und was sich in so einer Familiengeschichte dann eben auch so.
Also du meinst, die Familie ist wie eine Zitrone, die man in Scheiben schneidet und jede Schicht ist irgendwie sauer, oder?
Nee, aber ich glaube, dass sich alles ein bisschen auf die vorherige bezieht. Und ich glaube, dass es auch gut ist, diesen Moment selber zu lesen, wo man dann beim Roman denkt, ach, deswegen sind Zitronen auf dem Cover.
Okay.
Es hat viel mit Geburt und Sterben zu tun und mit dem, dass wir
auf
dieselben Sachen durchmachen. Magst du auch Schafe, dann musst du es jetzt lesen.
Ja, geht so. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Schafen und Zitronen, dann würde ich lieber Zitronen nehmen. Mhm. Aber es gibt auch, also Zitronen sind ja auch so ein prominentes Obst, gerade auf Buchcovern hat man oft.
Ja, ich glaube, gerade Anna Maschek wäre hier so die erste
gewesen. Nee, die Theresa Preauer hatte das dort, glaube ich, auch letztes Jahr.
Das
sind das auch auf der Aspekte-Shortlist?
Nee, ich glaube, das österreichische Buchpreis ist sie auf jeden Fall. Und sie hätte aber auf alle anderen, wie so viele andere auch, durchaus gedurft.
Weil wer nämlich
Aspekte? Ich mach das doch mal auf, damit du es nicht so weit hast.
Shortlist ist. Ist einer der besten Romane des Herbstes.
Ja, Punkt.
Habe ich jetzt, warte. Habe ich jetzt mitgebracht. Und ich habe gemerkt, es wird tierisch irgendwie in dieser Folge. Wir haben jetzt schon was Tentakeliges, jetzt werden die Schafe ganz still und leise umgebracht.
Ja.
Und jetzt kommt auch noch ein Hundesohn.
Der Hundesohn.
Ozan Zakaria Keskinkelit ist auch kein Unbekannter in unserem Podcast. Wir haben sein Lyrikband Prinzenbad vor einigen Jahren auch schon hier vorgestellt und sehr beschwärmt.
Und dann hat er ein Sachbuch gemacht bei den Verbrechern.
Genau, das haben wir ausgelassen, vorerst.
Wir haben auf den Roman gewartet.
Und jetzt hat er halt wirklich diesen fulminanten Debütroman Hundesohn geschrieben, der bei Suhrkamp erschienen ist. Und Darin geht es um einen jungen Mann, der Zacharia heißt, der in Kreuzberg lebt und in einem kleinen hessischen Dorf aufgewachsen ist. Seine Eltern sind in der Türkei geboren. Sein Großvater war ein arabisch sprechender, sehr, sehr edler Friseur, der immer den Leuten die Sorgen aus den Bärten geschnitten hat an einer Stelle. Also wirklich ein feiner Herr. So. Genau, und er, Zacharia, lebt jetzt nun in Kreuzberg in der Gegenwart und verdöselt seine Tage eigentlich so ein bisschen auf Grindr und sucht auf Grindr irgendwie, vielleicht ist, kann man das so sagen, versucht eine bestimmte Art innere Leere zu füllen, versucht eine gewisse Zeit zu überbrücken, denn er weiß, er sieht in 9 Tagen Hassan wieder. Hassan ist so sein großer Sehnsuchtsboy, den hat er irgendwie ein Jahr vorher das letzte Mal in der Türkei getroffen. Er hat seine Leberflecke im Gesicht gezählt, die auf Türkisch, wenn ich mich richtig erinnere, heißen die Ben. Und Ben ist auch das türkische Wort für ich. Und ich glaube auch für Sohn. Also es hat sehr viele Bedeutungen. Und so erkennt er praktisch in den Leberflecken von Hassan, in Hassans Gesicht, sich selbst. Also das ist schon mal so, und das macht er total abgefahren. An ganz vielen Stellen spielt er so mit der Sprache. Also wenn jetzt vielleicht Anna Marschik so eine Prosa der Sprachlosigkeit ist, ist das bei Ozan Zakaria Kiskingilit eine Prosa der Überfülle von Sprache und der also wirklich so eine Art
der Spielfreude auch.
Spielfreude so, ne? Und auch so eine Sprach, ja, so was Überlaufendes schon fast. Und dann schreibt er das aber, wie er da halt so da liegt, er scrollt halt auf Grindr, dann holt er sich immer irgendwelche Boys nach Hause und das wird auch sehr explizit beschrieben, was er mit denen hat, macht. Am Anfang schreibt er auch sehr explizit über seine Filzläuse, die er hat und wie lange so Filzläuse überleben und wie er sie los wird und was die mit seinem Körper machen und
wem er sie alles abgeben kann.
Vor allen Dingen überlegt er dann auch, wo er sie her hat. Also es ist schon auch erstmal am Anfang, ich gedacht, okay, es ist so eine Filzlaus-Prosa, Verzeihung. Aber er weist eigentlich auf was anderes hin, nämlich auf diese unglaubliche Körperlichkeit dieses Textes. Also er spart ihm das nicht aus, in alle Körperregionen zu gehen. Er beschreibt die Haut, die Haare, was die Leute anhaben. Und dann ein ganz wichtiger Körperteil ist die Zunge, die halt für das steht, was man halt auf Grindr machen kann. Er sagt dann so, yeah, I like to eat ass out und alles, was er lecken und küssen kann und sowas, aber gleichzeitig ist die Zunge halt auch das Symbol so für die Sprache und die er sich dann auch manchmal so erträumt, dass er die Zunge sich abschneidet und dass er irgendwie die Sprache verliert und sowas. Und
aber auch Geschmack und Essen.
Genau, stimmt, der Thymian und Salz kommt viel vor und Orangen, glaube ich auch, also dieses sinnlich-kulinarische. Genau, und dann beschreibt er so, wie er sich immer neue Grindr-Dates holt und aber auch nicht so richtig glücklich wird. Dann redet er mit seiner besten Freundin, die heißt Pari. Genau, und sie sagt so, naja, du, vielleicht bist du einfach zu zart für Grindr. Du kannst, du wirst dort eigentlich immer nur enttäuscht, weil die Männer oder die Jungs, die du dir da holst, die werden nie diese Sehnsucht erfüllen können, die du eigentlich suchst. Und dann zählt er halt so die Tage rückwärts.
Bis er
endlich diesen Hassan wieder trifft. Und denkt dabei auch viel an seinen Großvater, denkt viel an diese Sprachen, die er lernen sollte. Und der Großvater hat zum Beispiel immer wenn er auf jemanden sauer war, gesagt, du Hundesohn. So. Es war ein Schimpfwort. Und er denkt aber, wie gern wäre ich ein Hundesohn, wie gern würde ich meine Schnauze in das Fell des anderen drücken und sowas. Und es ist sozusagen wie eine Umwertung der Sprache, so von oder der Bedeutung von etwas Negativem, womit man etwas beleidigt, zu etwas, was sehr genussvoll und schönes ist.
Und wenn er so Hassan als Hundesohn sieht, das ist ja auch so ein Kosewort.
Ja, genau, was ganz Schönes. Und bei ihm hat es aber dann auch wieder eine ganz starke politische Dimension, denn er ist eindeutig ein gläubiger Muslim. Und gleichzeitig ist er aber ein praktizierender Gay. So, und er will das auch, er fühlt das in sich vereint und fühlt aber auch die Widersprüche und fühlt sich halt selber als der Hundesohn, als sozusagen etwas, was schlecht anerkannt ist, was kein Prestige ist und gleichzeitig etwas, was er aber auch total schön findet, was dieses Hündische und sowas. Und wie er das reflektiert, das ist...
Sind wir fast wieder bei der Tierwerdung.
Ja, genau, er will auch ja irgendwo ein Tier werden, er will dieser Hund wieder sein, sowas, aber nicht ein Hund, der wie so ein Köter weggetreten wird, sondern einer, der halt streichelt und
ja, und
Zartheit
auch so,
bekommt.
Vielleicht auch so eine gewisse Einfachheit, dieses sich nicht so verkopft Sorgen machen, sondern so ganz im Körper sein, also es ist ein ganz, ganz körperliches sprachkörperliches ja. Buch irgendwie auch.
Ja, und dann kommt aber wieder so der Rassismus durch, dass er halt auch als muslimischer, türkischstämmiger Mann in Kreuzberg extremer Unterdrückung auch angesetzt oder ausgesetzt wird. Und dann sagt seine Freundin Pari, naja, aber du bist halt trotzdem ein Mann, du bist trotzdem Teil des Patriarchats. Und er sagt, ja, aber als schwuler Moslem bin ich einer extremen Gefahr ausgesetzt. So, und dann streiten sie sich so über, wie weit kommt da der intersektionale Feminismus eigentlich noch hin und sowas. Und da merkt man so, okay, es gibt halt diese Grinder-Ebene, es gibt diese Ebene der Sprachen seiner Vorfahren, es gibt diese Ebene der Sinnlichkeit mit dem Körper und dann gibt es aber auch diese politische Ebene. An einer Stelle sagt er zum Beispiel auch, Islam ist Punk. Mhm. Und dann kommt auf einmal Frantz Fanon mit ins Spiel und sowas und so eine ganz krasse postkoloniale Kritik. Und das aber alles in der Prosa, ich meine, du hast es auch gelesen, die sich so leicht und assoziativ und poetisch
so
liest. Du willst einfach überhaupt nicht, dass dieses Buch aufhört. Und ich lese eigentlich ganz selten Bücher zweimal, aber bei dem würde ich wirklich denken, wenn ich das jetzt nochmal lesen würde, ich würde das mit mindestens genauso viel Genuss und Entdeckungsfreude nochmal lesen können und ganz viel entdecken können.
Und ich will noch einmal so diese Pari kurz erwähnen, weil ich eben auch so finde, dass die Freundschaft, die da beschrieben wird, das ist so ein Buch auch über Freundschaft und über die tiefe Innigkeit von Freundschaft. Also es gibt ja häufig auch so eine Abstufung, ne, zwischen Beziehungen, das ist so das Höchste der Gefühle, und Freundschaft, also Liebesbeziehungen, romantische Beziehungen, die wären so das Höchste, und Freundschaften, die sind derangieren dann irgendwie drunter oder so. Und dieses Buch ist trotz dieser ganzen, des Begehrens für Hassan, dieses Wartens auf seine Rückkehr, dieses Runterzählen irgendwie 9 Tage, 7 Tage, 5 Tage, bis ich Hassan wiedersehe, ist diese Freundschaft, die zwischen der Zacharia-Figur und Pari erzählt wird, so eine ganz, die ist so nah und so warm und so schön und
aber auch voller Kritik, ich finde, also die schenken sich ja an nichts.
Nee, ne? Also die ist nicht harmonisch, wie eben alles so vielseitig ist, und trotzdem ist es so, macht es so Freude. Und ich habe jetzt auch gerade ganz bewusst irgendwie das Wort Spaß nicht benutzt, weil es ist kein Buch, was Spaß macht, aber es ist irgendwie Freude ist irgendwie so das Wort, auch wenn es hart ist und auch wenn es weh tut und auch wenn es, weil er einfach diese Sprachlust transportiert in allen Bildern, die er macht. Und was wir auch einfach nochmal ganz kurz sagen können, ich weiß, man soll sich nicht so Konkurrenz vom Lesen machen, aber er liest auch wirklich so unfassbar gut. Ich habe ihn irgendwie 2-mal kurz lesen gehört und dachte so, und er hat das Hörbuch, glaube ich, auch selber eingelesen, bilde ich mir ziemlich sicher ein. Und also wenn man die Chance hat, das als Hörbuch zu hören, dann lest es, damit ihr es selber lesen könnt, und hört es dann nochmal, wie Ozan Zakaria Kiskinglitsch das selber liest, weil es ist wirklich unfassbar großartig.
Mich beeindruckt auch, dass man ihm einerseits anmerkt, was für ein hochintelligenter Mensch er einfach ist. Also er hat in mehreren Ländern Politikwissenschaften, glaube ich, studiert, arbeitet auch an der Uni. In Cambridge war er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und gleichzeitig ist es aber so eine ganz sinnliche, körperliche, poetische Sprache. Also er hat über seinem ganzen Denken und Wissen und diesen vielen Sprachen, die er auch spricht, ich meine, da kommt Türkisch, Arabisch, Französisch, also das Englisch sowieso, kommt
und
alles
drin
vor. Und
die Verbindung dazwischen, genau, ne? Und dass man es nicht...
Und gleichzeitig verkopft's aber nicht.
Nee.
Und diese Mischung, also das habe ich in dieser Brillanz, also bisher kaum gelesen, das finde ich echt genial, wie er das macht. Und
noch ein Buch, über das dieses Jahr alle reden sollten,
wirklich,
oder?
Ja, also
aber tun sie
ist,
ja irgendwie
also,
auch schon. Ich habe das Gefühl,
wirklich, wirklich beeindruckt, auch so nachhaltig. Und jetzt, als ich mich auf die Sendung vorbereitet habe und nochmal so einzelne Passagen gelesen habe, ich gedacht, wie krass dieses Buch einfach ist. Also wirklich, bin ich sehr dankbar, dass ich das lesen durfte. Suhrkamp Verlag, gut gemacht.
Zakaria, gut gemacht.
Unser Zakaria Kiskinglitsch, gratuliere zu diesem großen Werk. Hundesohn.
Ich lese ja, ich muss jetzt diese Überleitung machen. Aber es gibt ja nur die eine, die ich kann. Ich lese ja keine Sachbücher. Wir haben es ja davon schon mehrfach gehabt in diesem Podcast.
Genau,
genau, weil ich habe jetzt tatsächlich einen Weg gefunden, wie ich doch Sachbücher lesen kann. Und zwar
immer Sachbücher lesen.
Ich will das aber nicht so gerne. Es macht mir nicht so einen Spaß, denke ich immer. Und mir fehlt dann sowas Sprachliches. Das ist auch ganz kleinkariert und stimmt nicht. Eigentlich ist die Wahrheit, ich habe so wenig Zeit in meinem Leben und ich habe so viel Belletristik, die ich lesen will. Und dann ist es einfach immer so ein bisschen stiefkindlich. Und jetzt habe ich aber einen Sachcomic gelesen, und zwar auch noch ein ausgezeichnetes von Uli Lust, hat den Deutschen Sachbuchpreis dafür bekommen. Muss man sich mal reinziehen. Es war eine wahnsinnig harte, sehr, sehr textlastige Konkurrenz. Und Uli Lust hat mit Die Frau als Mensch dieses Jahr in Leipzig schon, ich bin also spät dran, aber umso glücklicher, den Deutschen Sachbuchpreis bekommen. Bei Reprodukt ist es erschienen und ich wollte es unbedingt jetzt auch gelesen haben, weil nämlich im nächsten Februar, glaube ich, Teil 2 erscheint und man muss unbedingt dieses Buch...
Heißt auch so, ne?
Genau, es heißt Die Frau als Mensch und dann aber nicht am Anfang der Geschichte, sondern Die Schamaninnen oder so, das ist, glaube ich, der Untertitel. Und es fängt wie viele Dinge von Uli Lust, und ich hatte zum Beispiel auch mit großer Freude so zuletzt ihre Comic-Adaption von Flughunde von Marcel Bayer gelesen, das ist auch schon ganz schön lange her. Und es fängt wie viele aber ihrer persönlicheren Comics mit einer persönlichen Geschichte an, und zwar wie sie in Österreich in den 70ern aufwächst, sozusagen wie die Jungs ständig irgendwie unter großem Beklatschen aller Menschen irgendwie Spuren in den Schnee pinkeln mit runtergelassenen Hosen und alle finden es süß und toll und bravo, und wenn Mädchen aber irgendwie
Ihren Namen in den Schnee pinkeln,
dann ist das nicht okay. Und es gibt vor allem auch keine Worte, die man dafür benutzen soll. Und man sollte es keinem zeigen. Und dieses typische Aufwachsen, was wir alle ja schon zur Genüge kennen. Und falls man jetzt so ein bisschen dieses, vielleicht können wir es für den Podcast kurz einmal erklären. Also das Cover hat eine Höhle und da geht eine Frau, kriecht sozusagen in so eine, ich würde sagen, schneebedeckte Höhle, und dahinter ist noch eine andere mit einem Baby auf dem Rücken, und die Höhle hat so ein bisschen so die Form einer Vulva, würde ich sagen. Und
ganz schön deutlich.
Ja, ziemlich deutlich. Und Uli Lust macht sich nämlich in Die Frau als Mensch, ausgehend von ihrer persönlichen Erfahrung, auf die Suche durch die Menschheitsgeschichte, von der wir ja immer denken, sie ist voller männlich dominierter Kunst, voller Männerabbildungen und stolzer Fallen und also mit PH und so weiter, und fängt dann eben an zu recherchieren und hat einen unfassbar soghaften Comic daraus gemacht, der ganz viel, ich weiß nicht, hast du es dir mal angeguckt? Mhm. Also vielleicht muss man wirklich so ein bisschen durchblättern, weil sie wirklich, also relativ naturgetreu, wir kennen alle diese üppigen Darstellungen von diesen Frauen mit ausladenden Hinterteilen, mit großen Brüsten, mit so einer großen Birnenform, die irgendwie aus verschiedensten Formen irgendwie aufgetaucht sind. Und zwar quer durch die Welt. Vor 30.000 Jahren war sozusagen das, was hinterlassen wurde an Kunst, weiblich. Also es wurden weibliche Menschen abgebildet.
So die erste Kunst, die Menschen geschaffen haben. So waren immer Frauen, die große Brüste und große Brust.
Genau, und also so ein ganz...
Fruchtbarkeit.
Genau, so ein wohlwollendes auch. Natürlich zeigt man da die Vagina und natürlich, also man zeigt irgendwie die alles, also die Vulva und alles, was dazugehört, irgendwie so. Das ist eben so. Und das haben Forscher eben auf der ganzen Welt, also wirklich einmal so quer rüber vor 30.000 Jahren. Und da hat sie sich gefragt, wie ist es eigentlich passiert, dass wir heute irgendwie denken, wie ist es gekommen, dass es anders wurde? Ja, wer hat uns dann plötzlich irgendwie davon abgebracht und plötzlich war es irgendwie, denken wir die griechischen Adonisse und an diese Figuren und an diese Statuen und dass danach eigentlich alles so männlich dominiert wurde. Wie ist das dazu gekommen? Und sie macht sich also auf die Suche, das zu recherchieren, und hat unfassbar wirklich ganz, ganz großartige Recherchen gemacht, weil zu jeder Zeit, zu jeder Epoche steht ganz viel Wissen. Ich habe also das Gefühl, das ist nicht nur, sie malt es ganz toll und sagt, wo sie mal was gehört hat, sondern es ist auch ganz viel, wo sie sich wahnsinnig informiert hat, wo sie ganz viel belegen kann, aber es ist eben auch so ein Experiment, wo sie so guckt, okay, was hat es zum Beispiel auch damit zu tun, wenn du zum Beispiel Archäologen-Männertrupps sozusagen eingesetzt hast, ne, dann sind die Funde häufig, das ist auf jeden Fall eine männliche Gruppe dieser und jener gewesen. Mhm. Wenn da eine Frau dabei war, dann ist der Blick, hat sich oft total geändert. Und es gab dann zum Beispiel so Fälle, dass irgendwelche wahnsinnig geschmückten Gräber und sehr, sehr toll ausstaffierte Gräber, wo ein großer Mensch sozusagen gefunden wurde oder die Überreste eines großen Menschen. Und dann hieß es, ja, es war ein berühmter König. Und dann guckt halt diese Archäologin oder die Biologin und sortiert die Knochen neu und vermisst es nochmal und sagt, ja, aber Moment mal, das war eine Frau, die war halt einfach sehr groß, weil die war halt einfach sehr stark. Und dann ändert sich der komplette Blick auch so auf Geschichtsschreibung sozusagen. Und da folgt Uli Lust ein bisschen diesen Spuren und schaut halt ganz genau, wo man auch mit einer anderen Brille andere Ergebnisse finden kann. Und was ich ganz...
Was ist die andere Brille?
Na, die, wenn man eben nicht davon ausgeht, dass das Männer sind und ach ja klar, das war ein großer Körper, es war ein Mann, sondern wenn es eben jemanden gibt, der sich die Mühe macht zu gucken, es können auch Frauen einfach so groß gewesen sein in dieser Zeit. Und es gibt auch zum Beispiel ja Spuren, die zeigen, wer hat gejagt und dann hieß es ja der Jäger und wenn dann aber genau geguckt wird, dann ist es halt eine Jägerin gewesen und das also auch diese Geschichte von die Frauen blieben zu Hause und haben
die Bären
gesammelt und so weiter, eine sehr einheitliche Sicht ist und eigentlich wahrscheinlich auch einfach eine sehr einseitige und nicht richtige Sicht, sondern dass es eben wichtig ist, die Frau als Mensch im Verlauf dieser Geschichte auch aus diesem Schatten zu holen, auch so weit nachträglich jetzt endlich. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen will, weil ich sie ganz, ganz besonders toll finde, wie in allen guten feministischen Büchern, ist das eben ein wahnsinnig intersektionaler, umfassender Feminismus. Es fängt zum Beispiel damit an, dass sie sagt, es wurden auch so großartig aufwendig geschmückte Gräber gefunden, zum Beispiel, wenn die Körper oder die Skelette eine Behinderung aufgewiesen haben. Also es heißt, dass sozusagen auch es Belege gibt, dass Menschen mit einer sichtbaren Behinderung im Skelett ja trotzdem wahnsinnig aufwendig begraben wurden und also ich will das Wort Verehrung nicht benutzen, aber dass unsere archaische, natürlich hat man die irgendwo die nächste Klippe runtergeschmissen, weil sie irgendwie dem Stamm nicht taugten, dass die nicht richtig sein muss. Und sie geht dann eben in die Biologie und schaut sich unsere nächsten Verwandten an, die Menschen, Affen, Schimpansen und Bonobos, die uns da am nächsten sind. Und sie guckt halt, warum sind Schimpansen und Bonobos so unterschiedlich? Warum ist es bei Schimpansen so unfassbar Konkurrenzdenken? Das ist eine männlich geprägte Lebensweise, sozusagen Schimpansenpatriarchat. Und belegt daran oder in großartigen Bildern und eben tollen Texten zeigt sie eben, wie dieses Leben in so Schimpansenverbänden funktioniert und legt die Bonobos daneben, die eher weiblich dominiert sind, die eher an Kooperation interessiert sind, die wenig auf Kampf aus sind, die ganz andere Dinge tun. Und was eben auch dazu gehört, ist, dass sie sich dann die Kinder, und ich versuche es ganz schnell zu machen, aber es ist eine ganz großartige Nebengeschichte, die aber einen großen Kern ausmacht, finde ich, die Söhne und Töchter sozusagen der ersten Menschen in Süd- und Westafrika anschaut, also sie geht in der Geschichte eben immer so ein bisschen weiter und dann eben auch guckt, was ist mit denen bis heute passiert. Also es geht dann fast bis in die Gegenwart rein, also auch wo so Reservate gegründet wurden, um Tiere zu schützen, wo wir sozusagen für das Wohl von Tieren Menschen geopfert haben, weil wir deren Lebensraum und Lebensweise zerstört haben. Das sind so Langstreckenjäger gewesen. Dann haben wir die Reservate abgesteckt für die Tiere. Dann haben wir aber so Touris erlaubt, also wir nicht, aber die Regierung dort, Touris vor Ort natürlich für eine gewisse Abschussquote durchaus Großwild zu jagen. Ja, aber diesen Menschen, die da seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ansässig gewesen sind und ein gutes Leben sozusagen geführt haben, denen haben wir es dann verboten. Bis hin zu Fracking und Diamantenminen, die plötzlich dort schon Brunnen graben dürfen, aber sie dürfen es diesen indigenen Völkern sozusagen nicht zur Verfügung stellen, weil für die ist es gesperrt. Und eben auch so eine kapitalismuskritische, eine klimapolitisch relevante Sicht, die da eben auch noch in dieses Buch reinkommt. Und deswegen hoffe ich, es gibt nicht nur einen zweiten, dritten, sondern auch irgendwann einen vierten und fünften Teil. Also
so
einen zweiten gibt es auf jeden Fall.
Feministische Harari, oder?
Eben, ja. Also es ist eigentlich eine feministische Kunst-, Kultur-, Biologie-Erzählung, die hier in der Eiszeit endet, auch wenn es immer mal Peaks bis später gibt. Und ich bin ganz, ganz froh, dass ich dieses Buch gelesen habe.
Und wird auch
das war jetzt viel Info.
Ja, wird auch erzählt, wer diese Figuren gemacht hat. Das fände ich ja dann auch interessant, weil
ja,
man denkt
wird,
vielleicht,
geht auch mit rein.
Haben das dann die Frauen geschnitzt oder die Männer oder spielt das denn eigentlich so eine große Rolle und ist eigentlich erst unser, sage ich mal, neuzeitlicher Blick einer, der so sehr dass die Frau vom Mann differenziert betrachtet und dass die vielleicht in der Steinzeit meinetwegen
alles sein
wo
konnte.
Wo es noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Also vielleicht waren die in gewisser Weise da fortschrittlicher als Gesellschaft als wir heute, weil man als Frau viel mehr Chancen hatte, in der Gesellschaft alles zu werden als heute. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu sagen, weil es natürlich auch irgendwie, also sich gewechselt hat, je nachdem, also und wer was gemacht hat, auch das hinterfragt sie natürlich, ne? Und also wer hat das gekünstelt, also wer hat die Kunst gemacht, wer hat die Kunst dann später eingeordnet, und das ist aber natürlich auch Schwankungen unterlegen, und auch, dass eben dieses, dass unser Bild auch geprägt ist aus einer Zeit, als diese archäologischen Funde gemacht wurden, die oft nicht richtig datiert werden konnten, wo oft mangels Technik auch ein relativ beschränkter Blick nur möglich war. Der wurde von Männern gemacht, und diese Männer haben es in Lehrbücher geschrieben, und aus diesen Lehrbüchern lernen wir eben heute noch. Also, dass sich sowas eben sozusagen auch über lange, lange Strecken und Generationen erst wandeln muss. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass es auch für so Dinge, wo man eben so Steinzeitmenschen, da denkt man irgendwie Horden von männlich dominierten, toxisch-maskulinen Typen. Und Uli Lust zeigt halt eine Variante, wie sie vielleicht auch gewesen sein kann mit Frauen, die eben zu Handel und zu Tausch, also zu Handel vielleicht noch nicht, aber zu so einem Kooperieren, wo es eben auch nochmal darum geht, was hat der Mensch davon, anderen abzugeben? Was haben wir davon, die Horde zu erhalten? Ja, und warum ist das nicht bloß Güte, sondern es ist auch ein ganz praktischer, sinnvoller Weg sozusagen, das Fleisch, was du erbeutet hast, mit möglichst vielen deiner Leute zu teilen, auch mit den aus anderen Gruppen, wenn es viel war. Also auch ein antirassistischer Gedanke. Ich merke schon, ich drehe hier gleich wieder am Rad, weil das einfach so viel ist, was Uli Lust da verhandelt. Und man liest es mit Staunen und fängt dann wieder von vorne an, weil es eben, also wirklich strotzt vor Informationen, aber auch vor einer Leichtigkeit und einer Durchgängigkeit, mit der sie es erzählt. Und ich habe die ganze Zeit so oft gedacht, wie toll, dass du das alles weißt und ich das jetzt so auf diese schöne Weise in diesem Bild, Sprech, Text, Kästchen mir so leicht rein verhelfen kann und trotzdem ja einfach so meine eigene Denkmaschine danach in Gang setze. Ja.
Kannst du noch einen Satz so zum Strich sagen oder zum, wie sie malt oder
ja,
Malstil oder sowas?
Also ich
oder?
Finde, sie malt, also ich mag es ja häufig, also es ist auch unterschiedlich, das haben wir jetzt, ich habe jetzt mal eine Seite aufgeschlagen, da sind jetzt eher so 5 relativ großformatige, aber es gibt schon auch so die ganz klassischen Comicstrips, die sich so durchziehen mit auch ordentlich Text, so dass man auch was erfährt. Sprechblasen gibt es nicht so vieles.
Mag eher naturalistische Farben, würde ich sagen. Also,
ja, sondern der eine Himmel erdige ist, Färbung.
Ja,
ne?
Himmel ist blau, Wiese ist grün. So.
Ja, Affen sind rot. Nee, es ist ein total, ich mochte diese Kombi auch total gerne. Ich habe das Gefühl, wenn so mein Biologieunterricht, wenn so mein Geschichtsunterricht gewesen wäre, ich hätte eine sehr gute Schulzeit gehabt.
Ja.
Ja. Jetzt habe ich lange gequatscht.
Wirklich lang, Maria.
Ja.
Ich fand das sehr informativ.
Uli Lust auch verdient.
Ich habe jetzt Sachbuch.
Das passt hervorragend, Ludwig.
Und da habe ich jetzt ja in der Vorbereitung jetzt so gedacht, uiuiui, Ludwig, wieso nimmst du dir immer sowas vor? Aber ich versuche es trotzdem jetzt mal gut hinzukriegen. Und zwar habe ich dir und uns mitgebracht Extremwetterlagen, Reportagen aus einem neuen Deutschland von Alexander Leistner, Manja Prekels, Tina Bruschmann und Barbara Theriot. Das ist jetzt ganz...
Manja Prekels kenne ich.
Genau, ganz frisch im Verbrecherverlag erschienen. Ein Berliner Verlag, den wir jetzt gerade mal zum 30. Geburtstag gratulieren können. Yeah, auf den Verbrecherverlag. Cheers. Schaut euch unbedingt mal das Verlagsprogramm an. Sehr guter Verlag. Und genau, im Verbrecherverlag ist vor ein paar Jahren zum Beispiel einer der, wie ich finde, besten Romane über Ostdeutschland nach 1990 erschienen. Nämlich als Hitler Schnaps, als ich mit Hitler Schnapskirchen aß von Manja Prekels, genau. Und als ich jetzt ihren Namen wieder auf dieser Reportagesammlung gesehen habe, habe ich gedacht, das will ich unbedingt lesen, weil mich das Thema Ostdeutschland und deutsch-deutsche Geschichte auch sehr interessiert. Hier geht es darum, der Alexander Leistner, der ist ein Dozent an der Uni Leipzig, und der hat so eine Art soziologisch-literarisches Forschungsprojekt ins Leben gerufen, nämlich die Überlandschreiberin, und hat dafür, Ausgangspunkt war das Jahr 2024, was auch so eine Art Superwahljahr war. Also es wurde das EU-Parlament gewählt, in den USA wurde gewählt und in 3 anderen sehr, sehr international wichtigen Ländern, in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wurde der Landtag gewählt. So. Das ist so die Ausgangslage. Und der Alexander Leistner und sein Team, die haben da so gedacht, naja, wir sammeln vielleicht mal so oder machen wir eine soziologische Untersuchung in diesen Ländern, was passiert da eigentlich gerade? Also so eine, wie so eine Art Beobachtungsagenda. Und dann hat er für Brandenburg hat er halt Manja Prekels angesprochen, für Sachsen Tina Brussmann und für Thüringen Barbara Theriot. Und die sind dann losgezogen und haben jeweils besonders so in Kleinstädten und in den Dörfern beobachtet, so, was die dort sehen, wie ist so die Stimmung dort, was passiert da eigentlich gerade, und haben damit soziologischen, journalistischen und literarischen Mitteln gesagt, was ist so. Und zum Beispiel die Tina Pussmann, die das in Sachsen gemacht hat, die ist mit den Fahrrädern so durchs Erzgebirge gefahren. Das fand ich ganz interessant, weil sie da zum Beispiel durch Frankenberg gefahren ist. Das ist so eine kleine Stadt in der Nähe von Chemnitz, wo zu Ostzeiten das längste Fließband der DDR stand. Da wurde der Barkas, glaube ich, hieß das. Oder wir haben das auch B1000 genannt. Das ist so ein Art Mini-LKW, so ein, der in der DDR 4 gefahren wurde.
Das wäre so ein VW-Bus
gewesen. Ja, oder sowas ähnliches, so ein kleiner, so ein Ossi-VW-Bus, genau. Der wurde da gebaut. Und sie fährt da so lang und guckt sich diese Industrieruinen an und reflektiert dann anhand dessen darüber, dass nach der Wende halt eigentlich ein Großteil der Industrie, die es in Ostdeutschland gab, abgewickelt wurde. Also die zum Teil sehr schönen Gebäude, die wurden verlassen, die alle, die dort gearbeitet haben, und es waren sehr, sehr viele Menschen, die haben in der Regel ihre Jobs verloren. Und das alles, was so über Jahrzehnte auch diese Region geprägt hat, was denen eine Identität gegeben hat, wurde durch die Wende praktisch wertlos.
Aber das ist ja nun wirklich ausführlich thematisiert.
Das ist ausführlich thematisiert, genau. Sie entdeckt dann zum Beispiel auch noch so ein kleines Außenlager von oder so ein Konzentrationslager und so, wo so Häftlinge halt zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden und sowas. Über sowas erzählt sie, genau, da hast du vollkommen recht. Das ist relativ
so eine
auserzählt.
Frage eher.
Genau, haben wir auch schon ein bisschen gelesen. Die Barbara Theriot, die lässt sich in Thüringen in so einer Lokalzeitung anstellen und geht dann so durch die Städte und merkt so, eigentlich gibt es hier nur noch alte Leute. So, es gibt überhaupt keine jungen Leute mehr. Und dann setzt sie sich mit diesen alten so in eine Kneipe und merkt so, hey, die haben aber noch ganz schön lebenslos und die freuen sich und die erinnern sich gerne an früher und sowas. Und es ist eigentlich auch so eine Gegenerzählung zu diesen, alle schimpfen immer nur und alle sind böse und sowas. Und sie hat auch mal eine Zeit lang als Friseurin gearbeitet, obwohl sie eine kanadische Professorin ist. Also die ist habilitiert und arbeitet an der Uni Erfurt, also hochgebildet, aber hat trotzdem als Friseurin gearbeitet, um so ein bisschen diese sozialwissenschaftliche Forschung zu betreiben. Und gibt es auch eine Stelle, wie sie so diese Frisuren beschreibt. Das ist wirklich sehr, sehr lustig auch. Nimmt nochmal so einen anderen Blick, fand ich auch relativ neu. Sehr krass.
Ach, das ist ja auch die Kombi von so verschiedenen Blicken. Und das jetzt alles sozusagen losgehen und sich wie in so, in so eine Wildnis aussetzen lassen oder wie in so ein Abenteuer aussetzen lassen, um zu gucken, okay, mit welchen Mitteln kann man jetzt schauen, auch üben.
Und ja, und genau, und ich fand auch daran so bezeichnend, also wir sind halt jetzt nach Berlin gezogen und vielleicht auch ein bisschen weg aus diesen eher ländlichen Regionen in Ostdeutschland, wo wir aufgewachsen sind. Und also ich zumindest, weiß nicht, wie das bei dir ist, ich bin aber auch bewusst so weggezogen aus dieser Region, weil ich mir dort halt nicht so wohl gefühlt habe, weil es dieses Milieu, und das fand ich dann auch interessant, das macht zum Beispiel Manja Prekels, die schreibt darüber, wie sie halt Anfang der 90er Jahre, das macht sie auch in dem Schnapskirchenbuch, so wie diese Neonazis halt so stark, die haben halt so Springerstiefel an und gibt eine unglaubliche Gewalt. Auch der Alexander Leistner schreibt an einer Stelle, wie er sich in seinen...
Wo 90, ist der Alexander Leistner?
Auch in Sachsen. Wie er sich in der sächsischen Provinz in den 90er Jahren, war der eher in der linken Szene unterwegs, und halt da wurde so ein Punk von Neonazis halt totgeschlagen. Sowas. Und das geht auch viel halt um diese rechtsradikale Gewalt. Und dann, das hat in mir auch so diese Erinnerung wieder so ein bisschen wachgerufen, weil ich bin halt auch in den 90er Jahren in einer ostdeutschen Provinzstadt aufgewachsen. Und das gab's halt damals wirklich, dass man überlegt hat, wo gehe ich nachts lang und wo nicht. Und ich wusste, es gab halt gewisse so gerade Plattenbauviertel, da bin ich halt nachts nicht durchgegangen, weil ich wusste, wenn ich da bestimmten Gruppen begegne, dann geht es mir richtig schlecht.
Hast du Traumaland von Asaldadan? Hast du nicht gelesen?
Aber du hast mir vor.
Ich musste das mitbringen, ist wirklich... Ja.
Und ich lag zum Beispiel auch im Krankenhaus wegen solchen Gruppen. Also und ich habe auch alle meine Freundinnen haben Gewalterfahrungen durch Neonazis. So, das war völlig normal in dieser Zeit, aber ich habe das irgendwie so ein bisschen verdrängt, muss ich so ehrlich zugeben. So. Und ich habe auch verdrängt diese Angst, dieses Unbehagen und diese Stimmung in einer Stadt, in der Gruppen, die Klatzen haben und Springerstiefel tragen, durch die Stadt laufen können und eigentlich keine Bedrohung empfinden selber. So, das ist wie das oberste Glied in der Nahrungskette. Es gibt niemanden, der sie sanktioniert. Und dann schreibt zum Beispiel Manja Prekels, dass sie halt in einer Schule gelesen hat aus ihrem Roman. Und da saßen halt ganz hinten welche, da hat sie wie so ein Flashback gehabt, die sahen halt aus wie in den 90er Jahren. Die haben halt Klatzen gehabt, die waren irgendwie 14 oder 15, ganz jung. Im Jahr 2024 haben Springerstiefel angehabt und alles, haben so ganz offen diese Neonazi-Symbole eigentlich getragen. Und sie meinte so, was ist das eigentlich für ein Backlash? Was kippt da? Und die sprechen da auch, das finde ich so, die sprechen da so von Epochenschwelle oder von Kipppunkten, was sie alle an unterschiedlichen Orten so diagnostizieren.
Das würde bedeuten, dass es mal weg gewesen ist.
Ja, vielleicht. Oder aber
und das ist, glaube ich, auch echt auch so eine...
Genau, das ist eine gute These.
Eine Gnade der deutschen, vielleicht Staatsangehörigkeit oder sowas, weil es war für viele Leute, und deswegen sage ich das so, weil es mir bei Asaldadan so ganz präsent war, für viele Leute war das nie weg.
Ja.
Das kippt nicht, sondern es ist die ganze Zeit da. So, ja.
Aber jetzt ist es vielleicht so, dass diese Ideologien und diese Gewalt halt immer mehr in politische Machtpositionen kommt. Und das ist halt jetzt auch durch die Wahlen, die es halt 2024 in diesen Bundesländern gab, halt die AfD, oft 30, 35, 38% in den einzelnen Landkreisen bekommen hat und damit wirklich so kurz davor stehen, die politische Macht zu bekommen. Und dann werden zum Beispiel diese ganzen Freizeitzentren, Jugendzentren, die ganzen Vereine werden verboten und sowas, die sich dem entgegenstellen
alles,
können.
Alles, was auch irgendwie so eine Gegenbewegung auslösen könnte, ne? Alles, was so eine queere Community stärkt oder eine Community, in der irgendwie Vielfalt geschätzt wird, da werden halt irgendwie auch so Clubs geschlossen, Gelder abgezogen und das stimmt schon.
Genau. Und
je
mehr sich halt der demokratische Widerstand aus diesen Regionen zurückzieht, dann habe ich mich auch sehr ertappt gefühlt, weil ich bin jetzt hier auch ins mehr oder weniger bequeme Berlin gezogen. Und
wir umgeben uns irgendwie mit den coolen
Leuten. Und würde keinen Gedanken daran verschwenden, wieder zurück in die Stadt zu ziehen, wo ich aufgewachsen bin. Niemals würde ich das tun. Aber wenn das so viele machen, dann sind das eigentlich irgendwann so Orte, die wir halt den Rechten überlassen. So.
Und dann gibt es halt Leerstände und dann denken die Leute, da könnte man ja interessanterweise ein AsylbewerberInnenheim reinbauen.
Ja, genau, dann haben die richtig Probleme.
Es ist halt echt so.
Dabei schreiben sie auch, dass gar nicht so alle so rechts sind halt in diesen Regionen, sondern dass es halt dann die Entscheidung ist, wenn du dort weiterleben willst, entweder du schließt dich halt irgendwelchen Rechten an oder du bleibst neutral. Dann wird erzählt zum Beispiel von einem Handwerksmeister so. Und der sagt, nein, ich laufe nicht bei diesen Demonstrationen montags mit, weil ich laufe auch nicht bei diesen Gegendemonstrationen mit, weil sonst verliere ich vielleicht Kunden, die halt eher die AfD wählen und sowas. Also man muss eigentlich in so ein politisches Biedermeier rutschen, wenn man dort lebt, weil der Widerstand immer, immer gefährlicher wird. Und nicht nur aus so einer Körpergewalterfahrung, sondern auch aus einer ökonomischen, so. Weil man dann seine KundInnen verliert. Und diese Beobachtungen, die arbeiten die so, das sind meistens so 10 Seiten pro Text, aus ganz verschiedenen Regionen, mit jedes Mal ein kleines bisschen an einem Blickwinkel, arbeiten die so auf, aber wenn diese
Collagen... Das ist ein Text von denen? Nee, es sind viele.
Nee, das sind ganz viele, die haben jeder vielleicht so 8 oder 9 Texte da so beigesteuert. Aber in dieser Collagenhaftigkeit gibt es ein ziemlich guten Überblick darüber, wo die soziologischen Bruchstellen sind. Und Soziologie heißt ja auch, dass man guckt, was haben die für Hintergründe, die Leute, wie alt sind die, wie ernähren die es alles so. Also man guckt so ein bisschen auf das, was jeden Tag so die Leute bedingt. Und das ist extrem erkenntnisgenerierend, finde ich. Also
die Simone Schabert fragt ganz schön, weißt du, wie lange die jeweils vor Ort waren für ihre soziologischen? Also manchmal
ja, es ist
waren
so ein
die
Sommer. Ja, nee, es war so ein Sommer, also so von Juni bis September 2024. Mhm. Genau, aber die meisten, also die haben viel Erfahrung mit diesen Feldbeobachtungen.
Ja.
Und ich muss sagen, also ich lese ja oft solche Texte und es ist nicht alles wirklich neu. Aber in dieser Kombination auch für mich eindrücklich und es stellt viele Fragen, die...
Und es muss ja auch immer wieder wiederholt werden, genau. Auch, ja. Also ich wollte auch gar nicht absprechen, dass es ja. Irgendwie ein total wichtiges Thema gerade ist. Es ist nur so, eine Ratlosigkeit, die ich da auch oft so habe.
Heute ist Dienstag, 23. September 2025. Donald Trump hat gerade das, was die Antifa nennt, in den USA verboten. Und es zeigt vielleicht auch nochmal, wie wichtig einfach immer wieder antifaschistischer Widerstand ist.
Aber
und das betont.
Kimmel ist back,
ja genau, aber das Buch zeigt, wie wichtig dieser Widerstand ist. Deswegen lest alle Extremwetterlagen aus dem Verbrecherverlag.
Motivieren, wo immer wir können. Oh Mann, es wird jetzt aber ein schwieriger. Ich mache jetzt die Überleitung ganz schnell. Der Absacker zum Schluss, es gibt ein neues Buch von Antonia Baum, die ich, finde ich, seit Siegfried, seit ihrem letzten Roman zu einer der absolut großartigsten deutschsprachigen Autorinnen unserer Zeit zähle. Und in achte Woche hat sie was ganz, ganz Interessantes gemacht. Sie hat ein sehr knappes Buch geschrieben. Also es ist wirklich so schmal. Ich muss mal gucken, keine 160 Seiten, glaube ich. Ach Quatsch, 120 Seiten. Schon wieder überschätzt, Maria. 120 Seiten und sie begleitet darin Laura. Laura schreibt gerade ihre Dissertation. Laura hatte mal eine Abtreibung vor einigen Jahren. Laura hat eine 2,5-jährige Tochter. Laura ist mit Aram zusammen. Laura hätte jetzt gerne noch ein Kind. Während sie in ihrer Dissertation arbeitet, jobbt sie nebenberuflich sozusagen 3-mal die Woche in einer gynäkologischen Praxis. Und jetzt ist Laura wieder schwanger. Sie glaubt, dass sie sich freut. Sie ist auch eigentlich gar nicht mehr so richtig sicher und Aram ist irgendwie weg. So. Diese Geschichte erzählt in so einem Stream of Consciousness über so, ich würde sagen, 3 Tage, was Laura an sich selber beobachtet, was Laura an Frauen in dieser gynäkologischen Praxis beobachtet, die eben auch Abtreibungen durchführt. Und wirft, finde ich, total universelle, interessante und nicht sich verändernde, das vielleicht als kurzes, als Schwank auch dazu, Fragen auf nach dem, was Mutterschaft und Nichtmutterschaft und Selbstbestimmung auch immer noch bedeutet und was sich über die ganzen Jahre und Zeiten, fast bis zurück zu Uli Lusts Anfängen, gar nicht so sehr verändert hat, nämlich dass die Verantwortung für den Körper der Frau im Idealfall bei der Frau liegt, aber es ihr von der Gesellschaft einfach auch wahnsinnig schwer gemacht wird, weil sie eigentlich in dem Moment, wo sich da in irgendeiner Weise ein Kind befindet, zu so einer Art Allgemeingut auch wird, zu dem jeder irgendwie was zu sagen hat und die vor allem auch jede Entscheidung nur falsch treffen kann. Und das ist ein großartiges. Außerdem finde ich, es ist eines der Bücher mit einem Tina Berning-Cover, mit dem allerschönsten Cover des Jahres, das muss ich auch nochmal kurz
sehr
sagen.
Herausragend.
Achte Woche von Antonia Baum, ein sehr, sehr knappes, aber ganz, ganz poetisches, tolles, wichtiges Buch. Also ein Absacker, das war jetzt schnell.
Ja. Deswegen sage ich auch nichts weiter. Aber es ist ein schönes Cover. Ich habe noch ein Buch mitgebracht, was viele von euch wahrscheinlich schon gesehen haben. Christine Bilkau, Halbinsel. Das ist im Luchterhand Verlag im Frühjahr schon erschienen. Oder sogar letztes Jahr, schon weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hat es im Frühjahr den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik gewonnen. Ich finde sehr zu Recht, weil es wirklich ein großer Roman ist. Darin geht es um eine Tochter und eine Mutter und die Tochter ist so eine Umweltaktivistin, sie spricht auf einem Kongress und auf einmal fällt sie um und hat wie so eine Art Blackout, muss ins Krankenhaus kurz und geht dann zu ihrer Mutter nach Husum, die da irgendwie sich so ein kleines, ja in so einem kleinen Haus wohnt und sowas, alles eher so zurückgezogen auf dem Land. Haben wir wieder den Stadt-Land-Kontrast und die Mutter denkt so, naja, ich peppel die Tochter halt eine Woche auf. Und dann geht's der wieder gut und die geht wieder, keine Ahnung, nach Rumänien und rettet da die Bären oder was weiß ich, was die macht. Oder hält irgendwelche Vorträge in internationalen Kongressen. So, denkt sie. Aber dann bleibt die Tochter. Und die bleibt nicht nur eine Woche und dann ist nur 2 Wochen, sondern viel länger. Und dann holt sie sich so eine Stelle an der Bäckerei und sagt so, ach ja, ich bleibe ja hier jetzt. Und die und dann wird die Mutter so konfrontiert mit den Wünschen, die sie eigentlich für ihre Tochter hatte. Nämlich, dass sie halt in die Welt hinausgeht und irgendwie akademische Karriere macht und was weiß ich nicht alles. All die großen Dinge, die man sich so für seine Kinder vielleicht wünscht. Und die Tochter widerspricht aber dem allen. Und sie Und da entfaltet sich dann auch so ein Generationenkonflikt so zwischen diesem ökologischen, gesellschaftskritischen Bewusstsein der Tochter und dem, was die Boomer-Mutter, muss man dann wirklich auch so sagen, auch angerichtet hat in ihrer Generation. Und die beiden werden, stehen da so auch symbolisch für diesen Generationenkonflikt, den sie aber dann auf so eine filigrane, psychologisch kluge, poetische, zurückhaltende, zugewandte, empathische Art auffaltet, dass man, also ich habe selten von so einer zarten Mutter-Tochter-Beziehung gelesen, die gleichzeitig so intensiv und so hart ist. Mhm. Und dann gibt es eine der schönsten Szenen, die ich bis jetzt dieses Jahr in der deutschsprachigen Literatur gelesen habe, nämlich die machen eine Wattwanderung zusammen, sind ja auf Husum, und sehen dann ein Pferd und das haut aber da irgendwie ab und rennt so ins Watt hinaus. Und dann denkt man, ja, okay, wenn das Wasser kommt, geht's dem Pferd halt schlecht. Und dann wird es so 2 Wochen lang gesucht, so ein Schimmel. Ich glaube, gibt's nicht auch den Schimmelreiter oder so? Da passiert das, glaube ich, auch.
Theodor, genau. Glaube ich, so.
Und dieses Bild so von diesem Geist. Pferd, was so in den Horizont rennt und irgendwie eigentlich die Natur, die in so eigentlich in ihren Tod rennt. Aber man weiß es nicht. Und dann taucht das Pferd immer mal wieder auf und wird gesichtet und dann ist es wieder weg.
Das ist aber auch diese gruselige Ebene, wo man nicht so richtig weiß.
Ja, das ist wie so schwarze Romantik irgendwie. Und das kommt dann auch so zu diesem eher so harten Mutter-Tochter-Beziehungsdrama da hinzu. Und wie sie das so miteinander verschraubt, finde ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Christine Bilko, Halbinsel.
Großartiges Buch.
Ein großartiger Mutter-Tochter-Roman.
Nicht
und ein Küstenroman.
Menschenroman.
Menschenroman.
Wir sehen uns das nächste Mal am 27. Oktober zu Folge 77. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Wir danken der Stabi, dass wir hier sein durften und dass wir hier Obdach hatten, dass wir unter den Linden über Linden die Literatur durften. Reden durften. Genau, danke euch fürs Zuhören und Zuschauen.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Blauschwelz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.